Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Louise Brown und ich bin eine deutsch-britische Journalistin, Autorin und auch Trauerrednerin in Hamburg. Ich freue mich sehr, heute für das Literaturtelefon in Kiel lesen zu dürfen, denn ich habe einige Jahre Politik in Kiel studiert und diese Stadt hat mich auf ihre ganz besonderen Weise als junger Mensch auf eine Art geerdet. Ich werde heute aus meinem Sachbuch »Was bleibt, wenn wir sterben?« lesen, das vor 3 Jahren im Diogenes Verlag erschienen ist. Dieses Buch handelt von meiner eigenen Trauergeschichte, aber auch von dem, was ich als Trauerrednerin fürs Leben gelernt habe, nämlich sehr viel, und auch von den Lebensgeschichten von verstorbenen Menschen, die ich in dieser Arbeit begegnen durfte. Ich werde heute am Anfang des Buches beginnen, weil mich diese Szene immer noch an die Zeit erinnert, in der ich ganz frisch als Trauerrednerin unterwegs war. Aber auch, weil ich bis heute, wenn ich am Marktstand stehe und Äpfel kaufe, immer noch an dieses Ehepaar denken muss, von dem ich gleich erzählen werde. In der Kapelle stehen Apfelbäume. Kleine Bäume, jeweils 3 links und 3 rechts vom Altar. Der Duft ihrer Früchte mischt sich mit dem süßlich staubigen Geruch der Friedhofskapelle. Die Apfelbäume rahmen 2 Särge ein und in den Särgen liegen Eheleute, Karlin und Hermann, die kurz hintereinander gestorben sind. 2 Särge sind ungewöhnlich für eine Trauerfeier, aber ich finde den Anblick nicht befremdlich. Eher finde ich es tröstlich, dass ein Paar, das über 60 Jahre zusammen war, auch gemeinsam verabschiedet wird. Die Särge sind mit Rosen, Sonnenblumen und Äpfeln geschmückt. Sonnenstrahlen fallen durch das Buntglasfenster über dem Altar und tauchen alles in warmes Licht. Ich stelle mich ans Pult und schaue auf die leeren Bänke. In wenigen Minuten werden sie sich mit den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen füllen. Mein Herz schlägt schneller bei dem Gedanken, dass ich als Trauerrednerin die Abschiedsrede für das Ehepaar halten darf. Ich werde am Pult des Pastors stehen und durch die gesamte Abschiedsfeier leiten. In meiner Rede werde ich vom Leben und Sterben dieser Menschen erzählen. Und wie immer hoffe ich, dass ich den Angehörigen etwas von ihrem Schmerz zu nehmen vermag, dass ich ihnen Halt geben kann auf ihrem Weg in ihr Leben ohne die Verstorbenen. Wie das geht? Es gibt keine Formel für das Gelingen einer Trauerrede und sicher gibt es sie auch nicht, die perfekte Trauerrede. Aber wenn eine Tochter sagt, sie hatte das Gefühl, dass ihr Vater bei der Abschiedsfeier dabei gewesen sei und sie habe dies als tröstlich empfunden. Oder wenn mich ein Trauergast hinterher fragt, ob ich den Verstorbenen gekannt hätte, dann weiß ich, dass ich mit meinen Worten zumindest einige der Zuhörenden erreicht habe oder einige Gäste sich und ihren Verstorbenen in ihnen wiedergefunden haben und dass diese Worte in einer Zeit, in der den Trauernden so vieles fremd erscheint, zumindest für die Dauer der Abschiedsfeier, eine Vertrautheit ermöglicht haben. Allein mit Daten und Fakten gelingt eine Rede nicht, glaube ich. Nur welche Bilder und Lebensmomente sollte man zu den Fakten hinzuholen? Und welche sind die richtigen, die wichtigen Erinnerungen? Und welche schenken einem das Gefühl, dass ein verstorbener Mensch einem wieder nahe ist? In diesem zeitweise schmerzhaften, aber schönen Beruf denke ich immer häufiger über diese Frage nach. Welche Erinnerungen sollen von uns bewahrt werden? Und woran wollen wir uns erinnern? Was bleibt von uns, wenn wir sterben? Was bleibt? Einige Monate nach der Trauerfeier stehe ich am Marktstand und kaufe Äpfel. Und als ich dabei einen in der Hand halte, muss ich an die Trauerfeier von Karlin und Hermann denken. Ich rieche die Äpfel, die an dem Bäumchen hingen, und sehe das weiche Licht auf den Särgen. Und dann sehe ich ein anderes Bild. Ein Haus am Rande einer norddeutschen Kleinstadt. Und vor den Fenstern stehen Obstbäume in sauberen Reihen. Ich sehe ein Wohnzimmer und einen Teppich, der zurückgerollt wurde. Und einige Paare im mittleren Alter, die auf den nackten Holzdielen zu einem Schlager einen Foxtrott tanzen. In diesem Wohnzimmer saß ich zum Trauergespräch. Im Falle von Karlin und Hermann führte ich das Gespräch mit ihren erwachsenen Kindern. Am Esstisch der Eltern schrieb ich Geburts-, Hochzeits- und Sterbedaten auf. Ich notierte Hof der Familie Spargel und Schweine und wie sie aus dem Hof eine Baumschule gemacht haben, wie diese von Mutter und Vater zur Lebensaufgabe wurde und dass der Vater mehlige und die Mutter knackige Äpfel bevorzugte und wie sie 2 Wochen vor ihrem Tod in einem Heim benachbarte Zimmer bezogen, doch bereits 1 Woche später wieder zusammengelegt wurden. 63 Jahre hatten sie ein Schlafzimmer geteilt und innerhalb von wenigen Tagen waren sie nacheinander gestorben. Während in der Kapelle das Licht der Sonne auf die Särge fiel, erzählte ich Karlins und Hermanns Geschichte, wie sie für ihre Arbeit gelebt haben, Fleiß und Pflichtbewusstsein ihr Leben, wie die Jahreszeiten das Gedeihen der Bäume bestimmt haben und wie sie jahrzehntelang dem gleichen Tagesablauf folgten. Und ich erzählte, wie sie am Freitagabend alle Pflichten fallen ließen und zu dem einen oder anderen Grog mit Freunden in ihrem Wohnzimmer zu James Last getanzt haben, bis zumindest in meiner Vorstellung die Sterne über den Feldern funkelten. Bis heute denke ich an dieses Bild, wenn ich auf dem Markt einen Apfel in meiner Hand halte, und bis heute wird mir dabei warm ums Herz. Es handelt sich um einen meiner ersten Trauerfälle, und vielleicht war ich deshalb für seine Botschaft besonders empfänglich. Er hat mir gezeigt, dass wir meist mehr sind, als wir zu sein scheinen, und wir alle überraschende und widersprüchliche Seiten haben. Dass diese Besonderheiten manchmal erst mit dem Tod zum Vorschein kommen und dass der Tod uns dazu bringen kann, in der Hektik unseres Alltags innezuhalten und genauer hinzuschauen und wir erst dann die Einmaligkeit einer Person entdecken, die sich weniger in den großen Taten als in den kleinen Details zeigt. Details, die sich oft im Alltäglichen verbergen. Und das war eine der ersten Erkenntnisse, zu der mich meine Arbeit als Trauerrednerin gebracht hat. Wie einzigartig und wertvoll wir alle in unserer Alltäglichkeit sind. Es gibt in unserem Leben 2 fundamentale Ereignisse, die Geburt und den Tod. Und während sich ein neuer Mensch mit der Fanfare kindlichen Geschreis ankündigt, nimmt ein Sterbender in tiefer Stille Abschied. Auch wenn Ärztinnen oder Familienmitglieder an seinem Lebensende um ihn herumwuseln, wenn Geräte piepsen oder Stimmen laut werden, erleben viele Angehörige den Moment des Sterbens, zumindest beschreiben sie es so, als würde sich das Geschehene in Zeitlupe abspielen oder die Zeit stillstehen. Auch in den Minuten oder Stunden nach dem Sterben bleibt etwas von dieser Stille wie ein lautloses Echo im Raum. Eine Stille, die viele von uns gar nicht mehr kennen oder nicht kennen wollen. Meine Mutter verstarb nachts auf der Palliativstation eines ländlichen Krankenhauses und am nächsten Tag lag sie aufgebahrt in einem kleinen weißen Zimmer, dem Raum der Stille. Ich kam morgens eilig aus der Großstadt an, um bei meinem Vater zu sein, der in sich zusammengesunken an ihrem Bettrand saß. Als ich das Zimmer betrat, wurde mir das Spüren fast zu viel und beim Anblick meiner Mutter schien mein Schmerz nur noch größer zu werden, als würde etwas in mir zerreißen. Während draußen der Wind durch die Pappeln rauschte, wurde die Stille im Raum zu laut für mich. Vielleicht, weil ich eine solch endgültige Stille noch nie erlebt hatte. Bis dahin war ich dem Tod kaum begegnet. Ich, die vermeintlich erfahrene und mutige Journalistin, die einen Terrorstaat bereist hatte und in einem britischen Militärflugzeug am Ende der Welt geflogen war, verharrte nach dem Anblick meiner verstorbenen Mutter wie betäubt auf dem Krankenhausflur, als würde ich vor einem Abgrund stehen. Der erste Verlust einer geliebten Person ist eine Wegmarke im Leben und nichts ist danach wie zuvor. Und das klingt düster und so fühlt sich diese Erfahrung oft auch an. Doch die Begegnung mit dem Tod kann auch eine Chance in sich bergen. Für mich tat sie das, oder besser gesagt, für mich war sie eine große Lehre, vielleicht die größte in meinem bisherigen Leben.